WDR 5. Alles in Butter. Das Magazin fürs Genießen. Mit Caroline Kurz und Helmut Gothe.
Herzlich willkommen bei uns. Es ist gute Tradition bei Alles in Butter, dass wir immer mal wieder gucken, was die Kulinarik im eigenen Bundesland so macht. Also das heißt, wir schnuppern in die Töpfe und gucken mal rum, was so gemacht wird, was so gekocht wird, was es zu essen gibt. Wir kosten mal. Das passt nicht nur zum Zeitgeist des Regionalen, sondern bringt auch ganz oft die herrlichsten Entdeckungen. Herr Gothe, was gilt bei Ihnen eigentlich als regional?
Da habe ich oft schon drüber nachgedacht. Das ist nicht, ich bin auch noch nicht zu keinem definitiven Schluss oder präzisen Definition von regional gekommen. Aber für unsere Sendung, was das jetzt an den kulinarischen Teil angeht, würde ich sagen, regional ist für uns mal alles, was aus Nordrhein-Westfalen kommt. Und dann gehen wir in die Unterregionen. Und man muss ja, wenn man in Nordrhein-Westfalen unterwegs ist, kulinarisch unterwegs ist, dann kommt man doch sehr, sehr weit aufs Land raus. Und dann müssen wir Kölner Städter mal feststellen, wie groß dieses Land ist, vor allen Dingen nach Osten hin, wie groß es auch in Richtung Westfalen ist. Und dann habe ich so wunderbare Örtchen entdeckt wie Oelde, wie Lipborg und auch Wickede. Und noch schöner war nicht, dass das auch nette Ortschaften sind, sondern dass da Dinge gekocht, produziert werden, von denen wir, ich selber, auch teilweise vorher überhaupt noch nicht gehört hatte.
Und die Orte, die Sie jetzt genannt haben, gehören alle in die Regionen?
Ja, da sind wir bei der Region, da müssen wir nämlich sehr aufpassen. Habe ich gelernt natürlich, ich würde nicht sagen unter Schmerzen, aber manchmal doch unter deutlichen Hinweisen, weil die Westfalen berechtigterweise empfindlich sind darüber, wie weit, wo ihr Land aufhört und anfängt. Aber es ist nicht ganz so einfach von uns aus gesehen, weil es ist ja Westfalen, es ist ja Münsterland, es ist ja Sauerland, es gibt auch noch Ostwestfalen-Lippe und noch einiges mehr. Ich werde versuchen, heute präzise zu sein und nachher, wenn wir tollen Räucherfisch haben, wenn wir ganz alten Schneider Edelkorn haben und wenn wir vor Ort angebautes Urgetreide auf großartige Weise kochen lassen, dann werde ich mich bemühen, genau die Regionsgrenzen ordentlich zu ziehen.
Damit jeweils die Würdigung regional auch stattfinden kann und dann auch richtig verortet ist.
Kann aber auf jeden Fall schon sagen, heute bleiben wir weitgehend in Westfalen, also innerhalb der Grenzen.
Und die Klischees zum Thema Westfalen, Schinken, Wurst und Schweigsamkeit?
Also erstmal muss ich sagen, Klischees können auch schön sein. Und wenn Sie gerade schon den Knochenschinken angesprochen haben, das ist kein Klischee, sondern eine hochwertige Spezialität aus unseren Landen. Und das Zweite ist, wenn man erstmal mit einem Westfalen, und ich bin ja selber auch gebürtiger Westfale.
Bottrop, Herr Gothe.
Ja, zählt zu Westfalen, bitteschön. Oder soll das Rheinland sein?
Ich werde Sie nicht gut über Ihren Geburtsort korrigieren, bestimmt nicht.
Ich sage jedenfalls, also ich würde auch immer Ruhrgebiet sagen, aber technisch gehört es eben zu Westfalen. Und wenn Westfalen aufeinandertreffen, jetzt bin ich ja nicht so der Prototyp ruhiger Westfale, aber wenn man erstmal sich Zeit lässt, wenn man Aufgeschlossenheit und Freude und Interesse mitbringt, dann fängt auch der Westfale anzusprechen und hat auch durchaus Humor.
Ja, ich kann zum Beispiel auch als Rheinländerin jenen Spruch sehr wertschätzen, der da lautet, der Westfale hält, was der Rheinländer verspricht.
Der gefällt mir schon seit langem sehr gut.
Ja, und wir versprechen Ihnen eine köstliche Stunde bei Alles in Butter. Hier ist Alles in Butter, das Genussmagazin auf WDR 5. Wir sprechen heute über Köstlichkeiten aus Westfalen. Herr Gothe kichert schon. Er hat nämlich, er kann was sehen, was Sie natürlich nicht sehen können. Vor ihm liegen zwei tote Fische. Und zwar riechen die nach nichts, weil die in Vakuum foliert sind. Und das ist ja nicht das, was man automatisch mit Westfalen assoziiert, oder?
Frau Kurz, Sie wissen ja, wie sehr ich Ihre moderativen Qualitäten schätze. Aber dass Sie dazu jetzt einfach nur schnöde toter Fisch sagen, muss ich sagen, gefällt mir nicht.
Finden Sie denn, die leben noch?
Nein, die leben nicht. Aber es sind zwei bildhübsche Exemplare. Sauerländer Zuchtfische. Der eine geräuchert, der andere nicht geräuchert. Der nicht geräuchert ist natürlich extrem viel schöner.
Korrekt.
Das ist eine Lachsforelle und das ist eine geräucherte Forelle.
Kann man da an diesen Fischen sehen, dass Rauchen schädlich ist.
Und,
ne?
Und nur,
der nicht raucht, ist schöner.
Und nur, weil sie eine unerklärliche Abneigung gegen diese fantastische Fischqualität haben, die sich auch im Äußeren dokumentiert, habe ich sogar noch extra für sie vakuumieren lassen, damit dieser betörende Duft, der jetzt uns entgegenkommen würde, einmal vom frischen Fisch und einmal vom frisch geräucherten Fisch, dass der sie nicht weiter in ihrer Moderation beeinträchtigt.
Das ist extrem rücksichtsvoll, Herr Gute, aber ich fürchte, Sie machen jetzt einen von denen mindestens auf, oder?
Nein, mache ich jetzt nicht, nee. weil Sie haben sich ja quasi disqualifiziert. Die nehme ich nämlich schön nachher mit nach Hause. Den einen brate ich und den anderen werde ich anders zubereiten. Wir sollten aber schnell mal sagen, das Schöne an diesem Fisch ist nicht nur, dass er so eine tolle Qualität hat, dass er extrem frisch ist, weil beide das Glück hatten, noch gestern in Sauerländer Gewässern geschwommen zu sein. Die stammen vom Fischhof Baumüller in Wickede und der extrem dafür bekannt ist für seine Räucherqualitäten, also für sein Handwerk des Räucherns.
Jetzt haben Sie vorhin versprochen, wir sortieren die Regionen. Sie haben gesagt Sauerländer Fisch und Sie haben am Anfang der Sendung gesagt Westfalen. Was ist es denn jetzt?
Der Fisch ist eindeutig Sauerländer und Frank Baumüller, der Chef und seine Familie vom Fischhof, den habe ich nämlich gefragt, um da nichts falsch zu machen. Da hat er gesagt, wir sind nicht Fisch und nicht Fleisch. Und zwar ist da genau, es gibt einen kleinen Bach, der heißt Schelde. Und Schelde ist das alte Wort für Scheide, heißt für Grenze. Und die sitzen genau auf der Grenze und er sagt, ich kann das Ihnen eigentlich selber auch nicht genau beantworten, was wir sind. Also lassen wir es mal so, und weil wir können es ja auch nicht genauer machen. Wichtig ist aber für uns, warum die Fische vom Fischhof Baumüller eigentlich so gut sind. Das eins habe ich schon genannt. Er kommt von Züchtern im Sauerland, die sehr viel natürlich auf klares, sauberes Wasser halten, die auch gucken, wie frisch der Fisch ist. Wenn man denkt immer bei Meerfisch, ne, so frisch, frischer als Binnenfische kann man gar nicht kriegen, weil wenn man kann auch dahin fahren und einkaufen, dann ist es total frisch. Und wenn man dann noch einen Fischhof und einen Räuchermeister hat, der tatsächlich darauf achtet, dass die Fische grundsätzlich von guter Qualität sind.
Also es ist für mich wichtig, dass die Forellenzüchter, mit denen ich zusammenarbeite, dass die einen gewissen Standard auch haben. Und der Standard hat natürlich da was mit zu tun, wie sie mit dem Produkt Fisch umgehen. Wenn das Produkt Fisch getrieben worden ist, dann bekommt sie also sehr viel Fetteinlagerung und der Fisch wird dadurch fladderig, wird von der Qualität her nicht so, wie das für unser Alltägliches ist. In der Pfanne wird es wahrscheinlich nicht sofort so auffallen, aber gerade wenn sie das Räucherforellenfilet haben, was dann nachher weich wird, labberig wird und dann der Geschmack dadurch sich auch verändert, dann ist es nicht das.
Also ich muss Abbitte leisten, und auch nochmal sagen, und zwar nicht, weil Herr Gothe mich gezwungen hat, sondern weil es wirklich wahr ist, das ist ein traumhaft schöner Fisch. Also der ist fest, kühl, weil er offenbar bei Ihnen im Kühlschrank gelegen hat, hat klare Augen, ist natürlich schlecht gelaunt, ne? Das ist auch in der Situation verständlich, also die Mundwinkel gehen nach unten. Aber ich hätte den probiert, Herr Gothe, jetzt ist es zu spät, das ist mir
gerade
bewusst.
Gerade wollte ich sagen, ja, so mit Fisch fängt man Mäuse. Mit Speck fängt man Mäuse, heißt das. Ne? Ich hatte auch überlegt, weil ich glaube durchaus, dass sie eines Tages sich dafür öffnen werden. Und wir werden hier noch zusammen Fisch probieren, auch in dieser Qualität. Lassen Sie uns kurz darauf zurückkommen. Es hängt natürlich dann beim Koch selber zu Hause auch von der Zubereitung ab, wie gut der Fisch dann hinterher in der Pfanne landet. Aber ich habe ein so großes Faible, das ist für Sie natürlich noch die höhere Stufe, für Räucherfisch. Und gerade beim Räuchern kann so ein Fischräucher kann auch eine Menge falsch machen. Zu heiß, zu viel Holz, zu derbe, dass man wirklich denkt, der Fisch ist hinterher auch ein Stück Holz. Und ich habe mir vorher das mal angeguckt, die Öfen von dem, die sind von innen quasi schwarz mit Ruß lackiert. Jeden Tag wird geräuchert. Es wird nur mit Buchenholz geräuchert und viel besser kann das Frank Baumüller noch mal selbst erklären.
Unsere Öfen sind Altener Öfen, so werden sie genannt. Das sind also richtige, das sind Brandstätten, sag ich mal. Also es ist schon so, dass wir ein offenes Feuer da drin haben. Das schüren wir jeden Tag. Wir räuchern also jeden Tag die ganze Woche durch. Das ist eben auch eine wichtige Grundlage für unseren Räucherfisch, den wir frisch produzieren. Und dieses offene Feuer dient zum einen dazu, um den Fisch, der oben drüber hängt, in einem Abstand von ungefähr einem Meter, dass die Fische dort unter dieser leichten Wärme des Feuers dann eben langsam trocknen. Das ist ganz wichtig für den Räuchervorgang. Vorher sind die Fische gesalzen worden, nur mit Salz bei uns. Und dann wird, wenn der richtige Trockenzustand da ist, dass die Haut eben auch Rauch aufnehmen kann, wird das Feuer mit Spänen erloschen und die Tür wird zugemacht. Die Kammer wird dann durch das erloschene Feuer wird dann gewärmt, der Fisch gart vor sich. Wir sprechen hier auch ganz klar von einem Niedertemperaturgaren. Das ist so, anders können Sie gar nicht räuchern. Wir reden hier von einer Temperatur zwischen 60 und 80 Grad. Raumtemperatur, also manche Sauna ist heißer, muss man ganz klar sagen. Und dann braucht man natürlich eine gewisse Zeit, um das Produkt dann auf eine Kerntemperatur von 60 Grad zu bringen, damit das Produkt gegart wird und dadurch haltbar gemacht wird.
Jetzt haben wir hier zwei Fische, habe ich vorhin schon gesagt, auf dem Tisch. Und das ist jetzt nach dem, was wir gerade gehört haben über dieses Prozedere, so ein bisschen die Vorher-Nachher-Show. Ne? Der ungeräucherte ist so 40, 45 Zentimeter hell, also silberhell mit schwarzen Pünktchen. Der andere ist nur noch halb so breit, 10, 15 Zentimeter kürzer und kariesfarben, würde ich sagen.
Interessanter Angang, weil man merkt doch, dass Sie mit Fisch nicht so viel zu tun haben wie mit anderen kulinarischen Dingen. Sie haben jetzt echt geglaubt, der wäre beim Räuchern so geschrumpft.
Ja.
Nein, das ist nicht so, sondern das sind zwei verschiedene Fische. Das eine, das heißt, sie sind aber verwandt, also die beiden jetzt nicht mehr. Aber das eine ist eine Forelle, also eine Regenbogenforelle, übrigens ein Einwanderer aus Nordamerika, nicht bei uns heimisch, sondern nur als Zuchtfisch hier auch eingesetzt. Und das andere ist die Lachsforelle. Das ist im Grund eine größer und älter gewordene Forelle, also ist keine eigene Fischart. Es gibt beim Forellenhof übrigens auch noch andere schöne Sachen. Es gibt auch noch den Saibling. Er räuchert auch mehr Fische. Also es gibt zum Beispiel auch den, was ich auch ganz großartig finde, Makrele. Da wird es aber richtig deftig, auch Bückling, Aal und so weiter. Also für Räucherfischfans ist das da der Himmel. Übrigens Gott sei Dank auch sonntags geöffnet. Und ganz interessant ist ja auch, weil viele glauben, dass die Lachsforelle ein eigener Fisch wäre. Die wird nicht nur anders, weil sie älter wird, sondern wird auch ganz anders groß und auch gefüttert.
Nein, das ist keine eigene Forellensorte. Aber es ist auch, finde ich, auch eine sehr gute Kreation, muss man dazu sagen. Ich sage ganz bewusst Kreation. Es kommt aus der Zeit, dass man eben, Sie müssen sich vorstellen, die Gebirgsbäche, wo die Forelle, diese klassische Bachforelle, nur von den Bachflohkrebsen und Zuckmückenlarven lebt, dadurch auch eine Rotfärbung bekommt durch den Panzer, der dann eben auch Karotin eingelagert hat und dadurch das Fleisch dadurch auch rot wird. Das ist eigentlich die Vorlage dafür, dass man eben eine klassische Forelle über Zugabe von Karotin, damals noch als Krebsmehl oder wie auch immer, das Fleisch rot gefärbt hat. Und natürlich auch in den Gedanken daran, zu einer Zeit, wo der Lachs aus den Gewässern wegvertrieben war und man eben auch einen gewissen Lachsersatz haben wollte. Ne? Also als Partner, als Pendantstück zu dem Lachs. Wobei die Lachsforelle jetzt, um das mal wieder ein bisschen was für die Lachsforelle rauszuholen, ist ein toller Fisch, der hat 8% Fett, also mehr Fett als die Forelle gegenüber dem Lachs, der 14-15% Fett hat, also bei weitem nicht so viel. Und dadurch aber saftiger in der Pfanne rüberkommt und eben auch ja, für sich selber stehen kann.
Jetzt habe ich noch eine Frage, Herr Gothe, im Sinne dieser großen Mehrheit, die gerne Fisch mag. Ist denn dieser Fisch einer, den man im Gegensatz zu so vielem anderen Fisch guten Gewissens kaufen kann?
Ja, weil er eben nach allen Regeln der Kunst gezüchtet ist, das heißt auch nachhaltig und auch, dass durch das Abwasser, was ja beim Zuchtfisch auch entsteht, dass es eben gesäubert wird und nicht die dann im Nachhinein die Landschaft oder das Wasser verschandelt. Also da kann man sich drauf verlassen. Und da ist, wenn Sie so wollen, mal richtig schön das regionale Gütesiegel drauf, was wir hier von hier aus, ich sag mal, auch ungeschützt, aber vergeben können.
Wenn Sie es aus der Nähe sehen wollen, finden Sie bei uns wdr5.de die Infos im Netz und wir wechseln jetzt gleich aufs Land. Hier ist WDR5, alles in Butter. Wir sprechen heute über Genüsse aus Westfalen und wir hatten uns am Anfang vorgenommen, so ein bisschen um die Klischees herumzusteuern, aber das Stichwort kernig passt doch schon immer noch, oder Herr Gothe?
Bodenständig, herzhaft, kräftig. Auch würde ich sagen, das meine ich durchaus positiv, die Teller eher etwas gefüllter. Also nicht, dass man das Gefühl hat, das ist was für einen hohlen Zahn. Und für alle, die nach Westfalen fahren, jetzt nehme ich mal Großräum Westfalen, kann ich nur immer sagen, weil ich selbst auch da ab und zu reingefallen bin, weil ich ja auch gerne mal vier Gänge bestelle. Meistens kommt man gut mit einer Vorspeise geteilt. Hauptgang und Dessert kommt man schon klar. Also das ist, und das macht mir auch Spaß. Das finde ich, gehört auch zu regionaler Küche, gehört auch zur Tradition. Während andere Dinge vielleicht, andere Zubereitungen, muss man jetzt auch nicht für die nächsten Jahrhunderte hochjubeln. Ich bin zwar auch ein Fan von Töttchen, um mal ein Beispiel zu nennen.
Kurz erklären, was die Nicht-Eingeweihten.
Ein helles Ragout aus Innereien mit Mehlschwitze und Essig abgeschmeckt ist, um das mal so ganz einfach zu sagen. Also wir haben da auch unter anderem Lunge, auch möglicherweise Herz drin, auch andere Innereien.
Ich würde das gerne wie folgt kommentieren. Jetzt sie wieder.
Das kann man mal essen, aber ich finde nicht, dass das die Zukunft der regionalen Küche sein muss. Dann gibt es natürlich so andere Sachen wie Wurstebrot, Leberbrot, die ganzen Eintöpfe, auch Stielmus, tolle Sache, auch Rouladen und solche Sachen. Und da kann man ja sagen, gut, schön und traditionell, da kann man auch mal modernisieren, man kann das anders zubereiten. Und wenn man die Grundlage nicht verlässt, das heißt Sorgfalt bei der Zubereitung und Qualität der Produkte und wenn wir jetzt schon regional sprechen, eben auch, dass es wirklich, ich sage jetzt mal einigermaßen, aus der Gegend kommt, wo der Wirt sein Gasthaus hat, wenn wir jetzt über Küche reden. Und für mich ist das wirklich, das sage ich mal vorneweg, eine der schönsten Entdeckungen in unserem Lande der letzten Jahre, ist der Gasthof Willem Brink in Lipborg. Und um mal gleich die regionale Frage auch wieder zu klären, jetzt sind wir nicht mehr wie eben an der Grenze Westfalen-Sauerland, jetzt sind wir an der Grenze Münsterland-Westfalen. Und ich habe Josef Willem Brink, den Gastwirt, schon vorher gefragt, habe gesagt, was ist es nun? Hat er gesagt, ja, kann schon Westfalen sein, aber sie selber würden sich eher als südliche Münsterländer fühlen.
Und wenn man sich das Foto von dem Gasthof anguckt, dann sieht man, es ist, wie auch immer man es sonst nennen will, schön malerisch, ja, und idyllisch.
Genau so. Es ist wie, wenn man sich einen westfälischen, münsterländischen Gasthof auf dem Lande vorstellt. Und das Schöne, was ich gerade genannt habe, ist, dass Josef Willem Brink als Chef und auch als Küchenchef des Ganzen, dass er eben genau das einhält, was man sich unter regionaler Qualitätsküche versteht. Ich habe Ihnen mal die Speisekarte mitgebracht. Wenn man mal da reinguckt, es ist...
Da steht Getreidemenü drüber, Herr Gute.
Da wollte ich gleich erst drauf kommen. Warten Sie mal, das ist ja noch nicht so die ganz traditionelle Küche, aber er hat natürlich so Sachen wie Königsberger Klopse drauf. Er hat natürlich Eintöpfe drauf. Er hat aber auch ein geschnetzeltes Rinderfilet drauf. Er hat auch ein Schweineschnitzel, gehört nun mal auch dazu. Und er hat aber auch so Zubereitungen, die natürlich auch an jüngere Gäste sich richten, wie einen Burger. Aber der Burger ist dann eben von der Schwarzbundferse, also von einem etwas höherwertigen Rind, das auch aus der Region oder in der Region aufgewachsen ist.
Galileo Galilei soll gesagt haben, einmal gedacht, es kann nicht rückgängig gemacht werden. Und ich habe das Stichwort Getreidemenü gesehen.
Ja, aber Sie, da... Wir werden drauf kommen, warum ein Getreidemenü aus Urgetreide, hier namens Schrotkur, warum das auch ein urregionales westfälisches Essen sein können. Aber vorher lassen Sie uns Josef Willem Brink erstmal sich selbst und seinen Gasthof vorstellen.
Ich bin hier aufgewachsen, das ist mein elterlicher Betrieb, der ist seit über 200 Jahren existent in meinem Familienbesitz und insofern ja, hat man da sowieso tiefe Wurzeln, aber für mich war es eigentlich von Anfang an erklärtes Ziel, eine regionale, saisonale Küche zu bieten. Ich bin auf Sterne-Level ausgebildet worden, aber das war nie das, was ich für mich selber als Ziel hatte, irgendwann mal hier einen Stern zu haben oder groß in Gastroführern zu stehen, sondern ich wollte eine regionale, saisonale Küche machen, die für Menschen attraktiv ist, wo ich Produkte verarbeite, die in die Zeit reinpassen und die man in einem Gasthof suchen würde und auch deren Zubereitung man in einem Gasthof erwartet. Da gehört ganz schlicht und ergreifend zum Beispiel eine Roulade dazu, die mache ich dann aber auch nicht als kleine Roulade, sondern ich mache wirklich eine Roulade, dass man mal so das Gefühl hat, ja, das möchte ich jetzt haben. Und da ist dann ein Kartoffel-Wirsing-Stampf dabei, da ist ein Stück Bacon dabei und es gibt eine tolle Soße dazu und dann ist es das. Oder das ist eine geschmorte Beinscheibe, die viele ja nur als Suppenfleisch kennen. Ich mache daraus ein leckeres Schmorgericht und den Knochen, den ich dann an der Beinscheibe habe, den reinige ich dann und mache dann eine Marklöschenfüllung, die ich dann noch so ein bisschen herzhaft mit Bärlauch aromatisiere und gebe das dann sozusagen als Garnitur dann mit dazu. Und dann gibt es dann ein leckeres Wintergemüse dazu mit Steckrüben und dann ist das auch eine stimmige Sache. Und deswegen, ich lasse mich da wirklich von leiten. Und das ist etwas, was mir dann auch Spaß macht und mich herausfordert. Weil ich versuche dann aus dem, was ich kriege und aus dem, was ich habe, etwas Wertiges zu machen.
Klingt super.
Ne? Sehen Sie mal, da kommt sogar ein Münsterländer vor lauter Begeisterung ins Plaudern. Und ich muss gestehen, ich kann die Begeisterung auch verstehen, weil ich schon zweimal da gegessen habe. Und lassen Sie uns diese regionale Küche vielleicht noch mal einen Moment weiterspinnen, weil so viel drüber geredet wird und auch, ich finde, höflich gesagt, manchmal sehr unpräzise drüber geredet wird, was dahinter steckt. Viele Gastwirte begnügen sich eben zu sagen, okay, das Schnitzel hier von der Ecke und das ist von hier. Und dann machen sie eine eher langweilige Speisekarte, wo es dann übliche Gulasch draufsteht, Schnitzel draufsteht, dann auch ein bisschen Fisch eben draufsteht und wo man denkt, ja, das kriege ich überall. Aber und sagen dann auch, manchmal auch aus Bequemlichkeit, manchmal auch, weil die Gäste es nicht honorieren, sagen sie dann, geht nicht. Und das Besondere am Josef Willenbrink ist eben, dass er auch was dafür tut, dass er diese Philosophie, die er gerade geschildert hat, nicht nur so in den Raum steht, sondern er ist auch gleichzeitig derjenige, der rauskommt und dafür steht und das seinen Gästen erklärt. Und wenn Sie mal in die Speisekarte reingucken, wo viele Adressen auch drinstehen oder Hinweise darauf, was es für ein Produkt ist und wo das Produkt herkommt. Stimmt. Und das alles würde nicht reichen für ein tolles Gasthaus, wenn nicht auch das gute Kochen dazukommen würde.
Man braucht ein kulinarisches Grundverständnis, aber wenn man handwerklich gut ausgebildet ist und wenn man sich dann von der Saison und von der Region leiten lässt, das sind für mich die zwei Leitplanken, mit denen ich eigentlich nie in die Irre gehen kann, weil Dinge, die in einer Region in einer Saison wachsen, die schmecken zusammen. Da kann ich blind drauf vertrauen und das ist ja im Grunde genommen die Ausgangsbasis dafür. Es ist schlüssig, weil diese Produkte, wenn sie gut sind, im Grunde genommen nicht austauschbar sind, sondern es ist eigentlich verpflichtend, das zu nutzen im Sinne von Nachhaltigkeit und auch im Sinne von Vielfalt. Weil wenn ich die Saison verfolge und dann die Produkte aus der Region wähle, dann habe ich immer ein sehr abwechslungsreiches Programm in meinem Speisenkonzept und fordere mich selbst und fordere aber auch meine Gäste damit heraus. Und das macht einfach Spaß.
Ich habe jetzt in der Zwischenzeit nochmal in dieses Menü, in diese Speisekarte reingeguckt und weil Sie ja das mit dem Getreide unter Verschluss halten wollten, bis die große Auflösung kommt, Herr Gute, habe ich mir schon meinen eigenen Reim drauf gemacht. Es gibt nämlich hier zum Beispiel Rückensteak vom Eichelmastschwein mit Schalottenjus, Rosenkohl und Emma Vollkornspätzle.
Ja, und da geht's schon los. Und vor allem, Emma ist nicht das einzige Urgetreide, was Willenbrink benutzt, sondern durchs ganze Menü, heißt ja auch Augenzwinkern, deswegen Schrotkur, durch das ganze Menü zieht sich das durch. Und hier steht zum Beispiel auch Dinkelrisotto. Dann haben wir hier den Emma hatten Sie schon genannt. Dann auch vom Dinkelgrieß gibt's als Nachtisch eine Dinkelgrießschnitte. Übrigens beides, denkt man ja also oft nicht drüber nach, klassisch westfälisch. Also die Grießschnitte ist so alt wie das Töttchen, was westfälische Küche angeht. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass dieses Getreide, was ich gerade genannt habe, tatsächlich auch nach dem regionalen Gedanken, auf den wir uns gerade hier geeinigt haben, nicht mal 30 oder 40 Kilometer von Lipborg entfernt angebaut wird. Und nicht nur das war der Grund dafür, warum Josef Willenbrink dieses Getreide auf die Karte gesetzt hat.
Ausgangspunkt war, dass man im Winter vielfach die Wintergemüse eben im Januar, Februar schon alle einmal durchgekocht hat. Dann habe ich mir überlegt, was kann man denn alternativ noch machen, beziehungsweise womit haben sich die Menschen früher auch im wahrsten Sinne des Wortes über Wasser gehalten. Und da sind solche Produkte wie Getreide und eben auch Hülsenfrüchte ideal dazu geeignet. Ich habe auch mal ein Thema gehabt, das hieß, jetzt geht's ans Eingemachte. Ja? Einfach auch genau vor diesem Hintergrund, was haben die Menschen früher für Möglichkeiten gehabt, sich vernünftig und auch wertig zu ernähren. Und das war der Ausgangspunkt für dieses Getreidethema. Und das habe ich vor ein paar Jahren schon mal gemacht. Das war dann unter dem Motto Körner picken. Und das war dann mit einem kleinen Augenzwinkern gewesen. Aber wenn ich rausgehe in ein Restaurant, dann will ich ja nicht nur einfach essen, trinken und ein bisschen reden, sondern es gehört ja auch Kommunikation dazu und es gehört auch vielleicht Unterhaltung mit dazu. Und ich verstehe mich dann als Gastronom auch als jemand, der für Spaß sorgt. Und für mich ist es immer wichtig, dass eine gute Stimmung im Lokal ist. Und das fordere ich halt auch manchmal durch Formulierung in der Speisenkarte dann entsprechend heraus. Ne? Und das ist so der Ausgangspunkt für dieses Thema Getreide gewesen. Ne?
Die gute Körnerstimmung geht übrigens noch bis in die erste Februarwoche hinein.
Ja, für die, die es ausprobieren wollen. Glücklicherweise hat aber auch Herr Willenbrink uns ein Rezept zur Verfügung gestellt. Und zwar das, wo ich habe das ganze Menü gegessen und wo ich am meisten, ich sag mal flapsig gesehen, drauf abgefahren bin. Und das ist tatsächlich der Dinkelrisotto mit dem pochierten Lipburger Landei und der Craftbeer Hollandaise gewesen. Und ich kann mal gleich sagen, die Spannung war für mich deswegen auch hoch, weil ich es eigentlich, ich bin ein solcher Reisrisotto-Fan, dass ich jeden Ersatz, ähnlich wie bei Fleisch und Tofu, entweder man macht Tofu oder man macht Fleisch, aber man macht Risotto, gedacht habe, oh, wie kommt er über die Hürde rüber?
Das steckt ja auch im Wort schon drin, ne? Risotto, das der müsste eigentlich Dinklotto heißen.
Ja, und das wird... Ja, aber würden Sie es dann noch bestellen?
Wahrscheinlich nicht.
Und ich hab mal einen Teil davon gekocht, der auch transportfähig war. Sie haben also jetzt das Dinkel-Risotto von Gothe nachgekocht nach einem Rezept von Willenbrink zubereitet. Und wie ähnlich wie bei Champagner und Winzersekt, man sollte nicht versuchen, das miteinander zu vergleichen. Das sind zwei verschiedene Dinge, die beide sehr gut sein können, aber vom Charakter her sich unterscheiden. Und während Sie probieren, schildert uns Herr Willenbrink mal, wie er sich diese Komposition vorgestellt hat.
Ein Reisrisotto hat ja mehr so eine leicht klebrige Konsistenz, während dieses eigentlich eher ja, locker fallend ist. Ich kann das natürlich auch in die Richtung wie ein Reisrisotto noch kochen. Dann gebe ich unter Umständen noch ein bisschen Sahne mit dazu oder aber mache noch einen getrockneten Käse mit dabei. Da will ich auch noch ein bisschen mit experimentieren, weil es gibt hier in der Umgebung auch mehrere Käsereien, die auch in der Lage sind, so sehr gut getrocknete, abgetrocknete Käse zu produzieren. Und da will ich nochmal ausprobieren, inwieweit das unter Umständen dem Gericht noch einen anderen Charakter geben kann für vielleicht mal andere Zubereitungen. Und somit ist man immer wieder auch auf der Suche danach, wie kann ich so ein Gericht eventuell auch verändern. Eine weitere Idee wäre, den Dinkel im Vorfeld im Ofen noch so leicht braun zu rösten, um ihm vielleicht noch ein intensiveres Aroma zu verleihen. Also auch diese Idee schwirrt im Moment in meinem Kopf herum. Aber Ausgangspunkt ist einfach erstmal, das in einer Form wie ein Risotto zu richten, aber eben nicht so kompakt.
Es erinnert mich, weil es natürlich auch was sehr Ähnliches ist, an ein Produkt namens Dinkel wie Reis. Das kann man kaufen. Das ist wahrscheinlich, basiert das auf etwas Ähnlichem. Das heißt, das hat einen ganz speziellen Biss, den es meines Wissens gar nicht irgendwo anders gibt. Also es ist al dente, aber im Sinne von elastisch, bissfest, krümelig, sanft, glatt umhüllt. Es ist sehr würzig von Ihnen abgeschmeckt, riecht auch ein bisschen nach Risotto, schmeckt aber natürlich getreidig und macht Freude. Also mir fehlt jetzt mal dieses Ei mit der Hollandaise, aber bei uns in der Studio-Wohnküche sind die Möglichkeiten ja limitiert.
Also eine Hollandaise, die ich selber mit größter Sorgfalt zubereitet habe, hierhin zu transportieren und in der Mikrowelle wieder aufzuwärmen, bringe ich nicht übers Herz. Und das hat auch das Rezept von Josef Willenbrink nicht verdient. Das andere ist, Sie haben es berechtigt angesprochen, die Textur des Dinkelkorns kommt dadurch zustande, dass es polierter Dinkel ist. Das heißt, da ist die beim Reis ist ja auch immer poliert, wenn da kein Vollkornreis ist. Und dieser Dinkel, da ist die äußere Schale von abgeschliffen. Und das ist nicht unwesentlich. Das machen die auf dem Hof, wo das Getreide herstammt. Das ist Schulze Westerhof in Havigsbeck. Da kommen wir später nochmal zu, weil wir noch mit dem Getreide auch noch was anderes anstellen wollen. Und wenn Sie es gleich mal angucken, man sieht es auch ein bisschen. Das Korn sieht so ein bisschen abgerundet aus. Und es ist, Sie können es auch ruhig aufmachen, was mich daran unglaublich fasziniert ist.
Dass Sie haben es zu gut zugeklebt, Herr Gute.
Das stimmt, ja. Seine Eigenständigkeit bewahrt. Es versucht eben nicht, sich an den Originalrisotto anzuheischen. Und was ich noch nie so geschmeckt habe, ich muss gestehen, dass ich aber auch, ich weiß nicht, wie lange kein Dinkel mehr so in der Form gegessen habe, ist, man schmeckt das Korn. Man schmeckt den Dinkel und alles andere, das ist ja jetzt quasi, wenn Sie wollen, eine Kooperation, Willenbrink-Rezept, gute Ausführung. Das ist, ich finde aber relativ nah an das, was ich mich erinnern kann. Und es ist auch schon die Variante, die er während des O-Tons vorgeschlagen hatte, mit etwas Sahne zum Schluss zugegeben. Und es ist der St. Pauli Goldschatz, 24 Monate gelagerte Käse von der Hafenkäserei in Münster, über die wir hier auch schon berichtet haben. Also wir bleiben hier völlig im regionalen Bereich auch. Und was Ihnen, das schildere ich Ihnen jetzt mal so, was Ihnen leider fehlt, ist, was diese Komposition wirklich von bodenständig in Sterne verdächtig adelt, ist das, dass die Hollandaise dazukommt und allein auch ein pochiertes, frisches Landei ist ja in sich auch schon eine Delikatesse.
Wenn man es hinkriegt.
Und damit Sie es sich ein bisschen vorstellen können, hilft uns nochmal Josef Willenbrink.
Also diese Craft Beer Hollandaise dazu, ich wollte zu diesem Risotto, was ja locker fallend ist, wollte ich aber noch eine geschmeidige Komponente mit dazu machen. Und dieses pochierte Ei dann dazu, in so leicht flüssiger Form, ist ja auch dann so ein bisschen cremig und passt sich der Konsistenz so ein bisschen von dieser Hollandaise an. Und das war die Grundüberlegung von dieser Kreation. Risotto sollte ein bisschen geschmeidig werden. Es sollte auch eine geschmackliche Unterlegung bekommen. Es sollte, obwohl es als Gericht schlank zubereitet war, ist ja nur mit ein bisschen Zwiebeln und Butter angeschwitzt worden und ansonsten mit fettloser Brühe, das kann auch Gemüsebrühe sein, aufgegossen. Insofern ist das eigentlich eine schlanke Zubereitung. Und ich wollte mit dieser Hollandaise eben dem Ganzen so ein bisschen Opulenz noch verleihen und ja, Geschmeidigkeit halt.
Ich kann Ihnen aber sagen, dass die schlanke Zubereitung dieser Vorspeise sich eher im Laufe des Menüs dicker präsentiert. Ich sag's wirklich auch gerne nochmal, ich habe sowas in unserem Land, also Nordrhein-Westfalen, nehmen wir jetzt mal gesamt, noch nicht gegessen. Und ich find's außergewöhnlich und außergewöhnlich großartig. Es gibt ja auch Blutwurst dabei, es gibt auch das Eichelmastschwein dabei. Auch diese Kombination, ein bodenständiges Menü aus Produkten des Landes auf einem ganz hohen Niveau. Das ist ein kulinarischer Glücksfall, das kann man nicht anders sagen.
Es schmeckt auch wirklich kein bisschen nach Askese.
Nein, und es schmeckt auch nicht so, hat nicht diesen Bio-Gesundheitstouch. Es ist ein wirklich tolles Essen in sich und Sie können ja kochen. Das Rezept haben wir ja auch für die Hörer auf die Homepage gestellt und so. Das lohnt sich wirklich hier ein dringendes Plädoyer, das mal auszuprobieren. Und mich selber hat es übrigens auch angestochen, dass wir das mal verfolgen werden. Also auch mit Emma zu kochen. An die Emma-Spätzle von ihm habe ich mich noch nicht rangetraut. Die macht er nämlich mit der Hand. Und weil er früher in Schwaben auch gelernt hat. Und das hat mich zwar begeistert, aber da melde ich mich mit zurück, wenn ich über den Prototypen raus wird. Und gehen wir mal regional weiter vor. Jetzt gehen wir aber wirklich ins Münsterland, in der Nähe von Münster, weil ich einfach den Hof auch mal sehen wollte, wo dieses Getreide herkommt. Das jetzt reicht schon 200 Jahre Familiengeschichte gar nicht mehr aus. Jetzt sind wir bei 1200 Jahre Familiengeschichte, immer in Familienhand auch der Bauernhof. Wir sind in Habigsbeck, Nähe von Münster, und weil wir schon dabei bleiben, eindeutig Münsterland.
Jawohl.
Und da kommt dieses Korn her.
Und zwar alles dieses Korn, ne? Der Dinkel, der Emmer, die übrigens beide Weichweizenverwandte sind.
Ja, das sind, wenn Sie so wollen, die Vorläufer. Der Dinkel ist der Vorläufer des Weizens und er hat eben eine Entspelzungsstufe mehr, der Weizen. Also der Dinkel ist eigentlich das Getreide, was mehr bearbeitet werden muss, damit es genießbar werden kann. Da haben die aus der Tradition heraus, dass die Mutter oder die Großmutter des Hauses schon Dinkel bevorzugt hat zum Brotbacken. Und das hat Petra Schulze-Westerhoff dazu gebracht, den Dinkel eben nicht nur an Gastwirte oder an Bäcker zu verkaufen oder das Getreide, sondern auch selbst ein Brot damit zu machen. Und ich habe Ihnen natürlich da auch ein Exemplar von mitgebracht, also ich weiß, dass Sie lieber Brot als Fisch essen. Die beide passen aber gut zusammen. Also das Blitzbrot, was ich hier habe mit Butter und Räucherfisch, ist eine tolle Kombination, auch im Süden würde man sagen Vesperplatte. Was sagt man bei uns eigentlich? Butterbrot? Oder?
Ja, ne? Sehr egal. Prosaisch, ja.
Und Frau Schulze-Westerhoff sagt uns erstmal, was das hier für ein Blitzbrot ist.
Das Blitzbrot besteht aus Dinkelvollkornmehl, Emmervollkornmehl, Sonnenblumenkern, Sesam und Leinsamen und Salz. Alles ohne Zusatzstoffe. War einfach als Blitzbrot die Idee, den Kunden zu sagen, das ist eine Backmischung, die ganz schnell funktioniert. Man braucht nicht viel Zeit, um das Produkt zu rühren, zu verkneten. Und man braucht es auch nicht in der Form oder im Backofen gehen lassen, sondern es ist wirklich direkt einsatzfähig, kommt in den kalten Backofen. Und man stellt den Backofen an und dann hat man nach einer Stunde das Brot schon fertig.
Wann ist das gebacken, Herr Gute?
Das ist gestern gebacken.
Das ist noch ganz saftig innen drin und krustig außenrum. Und das ist ein Luxus-Edel-Regional-Pendant zu Backmischungen aus dem Supermarkt.
Ja, es ist eine Backmischung. Und ja, ich fremdel auch sofort, aber Sie riechen schon dran und dann riechen Sie auch schon. Es gibt keinen Grund zu fremdeln, weil es ist voll deklariert. Es steht alles drin und nichts ist drauf. Und Sie sehen, es gibt zwei Arten von Brot zu machen. Das eine ist eben mit einer langen Teigführung, dass es Zeit hat zum Gären und auch oder Sauerteig. Und da es eben ein Blitzbrot hier ist, ist hier der Hefeanteil relativ hoch. Und dann habe ich immer Bammel, die Hefe würde durchschmecken, aber interessanterweise tut es das hier nicht. Es ist wirklich zusammengerührt und in die Kastenform und in den kalten Backofen und so ist es rausgekommen. Und ich finde, es ist ein absolut seriöses Brot.
Es ist ein seriöses Brot, das komischerweise bei mir so ein bisschen die Idee auch von Kuchen, obwohl es überhaupt nicht süß ist, aber so von der Teigaromatik so ein bisschen, hat das was Kuchenhaftes. Können Sie mir folgen?
Nein, da würde ich widersprechen, weil in dem Augenblick, ich bin öfters schon mal am Baguette selber machen gescheitert. Der Nusseffekt, das ist ein Vorteil des Dinkels, weil, und der Emmer noch viel stärker, das kommt wahrscheinlich mehr über den Emmer, dass der Emmer einen Nuss-Touch da reinbringt, den Sie vielleicht in Richtung Kuchen einordnen wollen. Wenn das ein kuchenartiges Brot wäre, hätte ich es hier nicht vorgeführt.
Ja, nicht
es
von der Konsistenz und auch nicht von dem, ist ja auch nicht süß, aber eben dieses Nussige, was normalerweise eben eher so in Haselnusskuchen oder sowas drin ist, obwohl ja gar keine Nuss drin ist.
Ja, okay, dann, also es ist jetzt ein fast kuchenartiger, nein, machen wir nicht. Das ist ein Brot. So.
Ja.
Und es ist ein sehr leckeres Brot und es ist, wie Sie merken, ist ja das kommt vom Emmer, dieser Nussgeschmack dadurch. Und der Emmer an sich hat noch viel mehr Qualitäten, die man, Achtung vor kurz, tatsächlich auch zum Kuchenbacken verwenden kann.
Tada!
Emmer ist halt geschmacklich so toll, auch wenn es ein bisschen schwierig in der Verarbeitung ist. Man kann es in ganz vielen anderen Produkten noch einsetzen. Man könnte es zum Beispiel in einen Mehlpfannekuchen löffelweise einfach mal reingeben. Einfach eine kleine Menge, um zu testen, um den Geschmack herauszubekommen. Man kann es auch in einen Rührteig für einen Kuchen geben. Auch nur eine kleine Menge ersetzen des Mehls durch Emmer-Vollkornmehl. Und man hat danach ein ganz knuspriges Backergebnis. Man hat einen ganz anderen Teig nachher im Mund. Geschmacklich merkt man es auch, je nachdem, wie viel man natürlich hineingibt. Je mehr man reingibt, desto nussiger wird es also auch. Und manchmal kann es auch ein Ersatz für die Haselnüsse im Rezept sein. Wenn man eine Allergie hat, sollte man durchaus mal Emmer probieren, um halt den Geschmack wieder zu bekommen.
Sehen Sie mal, und das hat mich dann sofort angeschubst, das mal auszuprobieren, diese Nussaromatik. Jetzt habe ich also ungeschützt, ist ein Prototyp. Sie dürfen also noch ehrlich sagen, wie Sie den finden.
Noch kuchiger.
Ja, das ist ein Kuchen. Aber ich finde, das ist jetzt ein Kuchen, und das darf ich ja sagen, weil er noch ein Prototyp ist und von mir selber ist. Der ist mir noch zu viel Brot.
Ja.
Da ist, aber was ich fantastisch finde, also hier ist das Experiment, kann man tatsächlich aromatisch Haselnüsse ersetzen. Durch Emmer. Und das ist jetzt halb und halb Dinkel und Emmer, aber 6 Eier, 250 Gramm Butter, Zitronensaft, also volle Kanone. Und da geschmacklich finde ich den schon großartig.
Ja, also die nussige Assoziation ist ganz klar da.
Aber von der Textur her, da geht noch was, finde ich. Das
ist dann unlocker.
Ja, und das müsste bei 6 Eiern eigentlich anders aussehen.
Ja, reichhaltig.
Aber wie ich habe eben schon angekündigt, Emmer ist jetzt ist bei mir in der Warteschlange höheren kulinarischen Back und Wein zugeführt zu werden.
Wir haben jetzt also das Urgetreide aus dem Münsterland gefeiert und gleich freuen wir uns auf trinkbare Körner. Hier ist alles in Butter, das Genussmagazin. Und hier wird gerade irgendwas Schäumendes eingegossen von Helmut Gothe. Wir haben aber noch nicht gesagt, was es ist.
Ja, wir bleiben regional und wir bleiben beim Korn.
Denn unser Thema ist regionaler Genuss aus Westfalen.
Richtig, und wir werden jetzt flüssiger. Und ich muss noch einmal zurückkarten auf die Schrotkur von Herrn Willenbrink. Und zwar deswegen, weil ich diese Hollandaise nicht mitbringen konnte, habe ich wenigstens eine Grundsubstanz, die ganz wesentlich ist, dafür mitgebracht. Und zwar, jetzt kommt's. Ein Champagner-Roggen-Trippel. Das ist ein
Bier, steht auf
ein
der Flasche.
Bier, ja, und der Champagner-Roggen ist kein Witz, ist tatsächlich eine Sorte, die auch bei Schulze Westerhoff im Münsterland in Havixbeck angebaut wird. Also da, wo auch Josef Willenbrink das Getreide her hat. Diese Brauerei sitzt in Münster. Und wir werden uns in Zukunft auch nochmal mit der beschäftigen müssen, weil das ein ganz außerordentliches Verfahren ist, Bier zu machen. Und, weil die sich auf die Fahnen geschrieben haben, ein Jahrgangsbier, also jedes Jahr ein anderes Bier aus einem regionalen Getreide zu machen. Und diesmal hat es halt den Champagnerroggen getroffen.
Prost.
Und jetzt kriegen sie zumindest eine Idee, wie es zu dem Dinkelrisotto schmecken könnte.
Jetzt kommt der Banausen-Kommentar, es riecht ein bisschen wie Kristallweizen. Dabei ist es Roggen. Mal probieren.
Frau Kurz.
Es schmeckt ganz anders, Herr Gothe.
Sind wir in Westfalen oder sind wir in Bayern? Und es schmeckt natürlich.
Ich habe nur gesagt, es schmeckt völlig anders.
Es schmeckt viel besser.
Ja.
Ja, ganz wunderbar. Also man kann es auch so trinken.
Ja, sehr, sehr würzig, sehr dicht.
Übrigens, das Bier des Jahres der Brauerei in Gruthaus.
Die verkaufen das in 3/4 Liter Flaschen, sehe ich das richtig?
3/4 Liter und es hat auch einen Champagnerkorken obendrauf. Und das Bier des Jahres 2020 ist übrigens ein Goldhafer. Aber wir sollten mal zu ganz anderen Körnern kommen. Und zwar das Nomen est Omen, wo der Korn wirklich Korn heißt. Und dafür müssen wir jetzt mal wieder, ich pass mal auf, ich sage, wir fahren nach Oelde. Oelde liegt in Westfalen.
Jo.
Und der Korn, um den es hier gleich gehen wird, kommt ursprünglich aus dem Sauerland. Die Rezeptur auch. Er wird aber in Oelde bei der Brennerei Schwarze Schlichte gebrannt und gelagert. Und aufgefallen ist mir deswegen, weil ich nach dem schlanken Menü von Herrn Willenbrink dann doch ein kleines Verdauungsschnäpschen bräuchte. Und da stand auf der Karte tatsächlich ganz alter Schneider. Und da habe ich gedacht, aha, was ist das denn? Und habe mich dann aber nach Oelde aufgemacht und habe den Brennmeister von Schwarze Schlichte, Martin Lingnau, gefragt, was ist denn das? Der ganz alte Schneider.
Der alte Schneider ist einfach ein Unikat, was seine Fassgruppen angeht, seine Lagerzeit angeht und einfach in der Atmosphäre, in der er lagert. Der Schneider ist ja auch ein Handwerkskorn, der letztendlich auf einer Batchanlage produziert worden ist, dann gelagert worden ist in Eichen- und Sherryholzfässern und dann anschließend geblendet zu einem vernünftigen Fasskorn mit viel Erfahrung und Liebe zum Detail.
Es ist so, dass dieses Produkt völlig frei ist von postmodernem Hipster-Design. Also der ganz alte Schneider sieht genauso aus von der Flasche, wie man sich das vorstellt. Also in Fraktur bedruckt. Also diese sehr alt aussehenden, deutsch aussehenden Buchstaben. Er hat eine hellbraune Farbe. Kommt wahrscheinlich vom Fass, ne?
Ja, und dann haben Sie schon einen ganz wunderbaren Hinweis geliefert. Diese hellbraune Farbe ist tatsächlich nur vom Fass, weil es bei deutschem Korn nicht erlaubt ist, Farbzusätze wie Zuckercouleur und so zuzusetzen. Also wenn manche Whisky-Freaks oder Cognac-Freaks denken, der ist ein bisschen blass, das liegt genau daran, dass es wirklich nur vom Fass die Farbe ist. Und der haben Sie schon, Sie haben es schon mal zumindest dran geschnuppert.
Ja, und ich sag meine Assoziationen überhaupt nicht, weil das kam nicht gut an beim letzten Mal.
Ach so, aber ich weiß ja, dass Sie wieder Mut fassen werden. Ich erzähle in der Zeit, ja, das
schmeckt gar nicht nach Korn, oder?
Sie kommen ja aus Westfalen, ne?
Nee, ich komme aus dem Rheinland.
Aber
also das soll heißen, es schmeckt besser als das, was einem sonst so als Korn angeboten wird. Ist ja auch ein Image-Ding.
Interessant. Also ich finde, Korn schmeckt dann am besten, wenn er tatsächlich auch nach Korn, sagen wir mal jetzt auch Weizenkorn, schmeckt. Bei dem ist es so, dass er zwei Komponenten hat. Die eine ist der qualitativ hochwertig gebrannte Alkohol und der Korn darunter. Und das andere sind die Fässer. Und was die Fässer an dem Geschmack ausmachen, das schildert uns nochmal Martin Lingnau.
Junge Fässer geben sehr viel Farbe und sehr viel Aroma ab, was zu Anfang der Lagerung natürlich sehr wichtig ist, um letztendlich ein Geschmackspotenzial und eine Farbkomponente in das Produkt zu bekommen. Dann werden Fässer, je älter sie werden, umso neutraler. Und da lagert man letztendlich dann, wenn man das Ziel erreicht hat, diese Geschmäcker letztendlich sich nicht stark verändern wollen, wird das Produkt auf Holzfässer umgelagert mit weniger Geschmack und weniger Farbabgabe, sodass das Produkt in sich noch reifen kann. Die Verästerung der letztendlichen höheren Alkohole geschieht noch etwas mehr und letztendlich wird die Schärfe durch diese Lagerung entnommen und es bildet sich ein etwas größerer Körper aus. Wird einfach ein bisschen runder, wird einfach ein bisschen sanfter. Diese seifigen Noten, die drin sind, die fallen komplett raus und so wird er insgesamt ja als mild dargestellt.
Das war jetzt natürlich erheblich kompetenter beschrieben als das, was ich vorhin äußerte. Ich habe gemeint, dass der viel komplexer ist und mehr zu erzählen hat als das, was vielfach, sagen wir mal, auf Betriebsfeiern oder so, Onkel Dingens wird 60, dann gibt es da irgendwie flaschenweise Korn. Und das hat nicht diese schöne Farbe, das hat auch nicht dieses fast ölige Mundgefühl und auch nicht diese vielen Facetten.
Das Image-Problem des Korns liegt aber nicht an seiner Qualität. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Interessanterweise, Wodka wird genauso in ähnlichen Verhältnissen auch massiv gesoffen, um das mal so zu sagen. Und der hat aber sein schlechtes Image abgegeben, weil er ein anderes Marketing gekriegt hat, weil er trendy geworden ist. Gin genauso. Ich finde, es reicht ein Satz, um Korn zu retten. Wenn Sie mal gucken, dass wenn deutscher Korn und deutscher Kornbrand ist ein gesetzlich geschützter Schnaps, wo sogar Zusätze verboten sind, die übrigens bei Wodka und bei Gin, achten wir mal drauf, nicht verboten sind. Und die geschmackliche Qualität, jetzt habe ich natürlich, Frau Kurz, ich muss das eben sagen, Sie sind ja hier aus dem Rheinland, ich habe natürlich jetzt auch Trinkvorsprung. Das heißt, ich bin in der Lage, über lange Jahre des immer wieder Probierens herauszufinden, wann ein guter Kornbrand wirklich auch nach Korn schmeckt. Und das Schöne an diesem ganz alten Schneider ist nämlich genau das, dass er genau die Linie trifft zwischen Holzeinfluss und ursprünglichem Korngeschmack.
Wir legen natürlich möglichst hohen Wert darauf, dass wir letztendlich unsere Produktionsschritte dort nicht verändern, sondern immer wieder in einer großen Verkostungsrunde die Gleichmäßigkeit garantieren. Geschmacklich ist er einfach ein sehr, sehr milder, weicher, whiskyähnlicher Korn. Mit Korngeschmack noch, natürlich auf alle Fälle mit Korngeschmack, weil das ist ja der Ursprung und diesen Korngeschmack darf er und soll er auch nicht verlieren.
So,
jetzt wissen Sie es.
Jetzt weiß ich's. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen es auch. Und wenn Sie es noch genauer wissen wollen, können Sie auf wdr5.de Infos und Adressen und Namen der Betriebe, über die wir gesprochen haben, finden. Ich finde, dass ich viel gelernt habe über Westfalen, obwohl ich da 2,5 Jahre studiert habe. Ich wusste das alles nicht und fühle mich erweitert im Horizonte.
Ich freue mich in der unwiderlegbaren Erkenntnis, dass Sie auf einem Weg sind, sowohl beim Korn als auch beim Fisch höhere geschmackliche Kompetenzen zu entwickeln.
Nächste Woche ist Dennis Scheck bei uns zu Gast. Für diese Woche wünschen wir Ihnen noch ein paar würzige Stunden. Ich bin Caroline Kurz.
Helmut Gothe.
WDR 5.